bin ein neues Gesicht für euch, schätze ich. Es ist tatsächlich mein erstes Mal heute hier in Gechingen. Es ist sehr schön, dass ihr hier auch eine kleine, aber feine Gemeinde habt. In Leonberg war ich schon öfters. Leonberg ist auch eine sehr familiäre Gemeinde mittlerweile für mich. Und so hat die Angela gefragt, ob ich auch bereit wäre, mal hier nach Gechingen zu euch zu kommen. Es freut mich also, euch kennenzulernen. Vielleicht vorab noch ein paar Worte zu mir. Das interessiert oft, wenn man neu in eine Gemeinde kommt. Also mein Name ist Miriam Giebfried, wie ihr schon gehört habt. Ich bin aus der Gemeinde Stuttgart-Wangen, wohne eigentlich in Bietigheim-Bissingen und studiere in Ludwigsburg Grundschullehramt. Ich bin jetzt am Ende meines Studiums angelangt, gerade über der Masterarbeit. Genau, soweit. Zum Predigen bin ich dadurch gekommen, dass ich vor etwa 3 Jahren, knapp 3 Jahren, angefangen habe, ein bisschen bei Julen Media mitzuwirken. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt. Das ist ein Ministry, das mittlerweile von Stuttgart nach Bogenhofen umgezogen ist. Und da haben wir hauptsächlich Sabbatschulvideos aufgenommen. Aber auch, und das hat mich sehr gefreut zu hören, dass ihr hier ein Offenbarungsseminar am Dienstag habt. Denn Dienstag war auch immer der Tag, wo wir Offenbarungsseminar in unserer Gemeinde hatten, was auch sehr gesegnet war und was ich zeitweise ein bisschen auch übernommen hatte. Gut, soweit. Wenn ihr später noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Ich würde gerne noch ein Gebet mit euch gemeinsam sprechen, bevor wir dann in die Predigt einsteigen. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute hier vor dich kommen dürfen. Danke, dass du da bist. Herr, wir brauchen dich auch. Es ist dein Wort, das du uns gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du uns den Heiligen Geist gibst, dass wir es richtig verstehen, dass wir es auch richtig annehmen. Nicht als Menschenwort, sondern als dein Wort, das auch die Kraft hat, uns zu erlösen. Herr, wir hatten vorhin auch gehört, dass wir auch für das Youth in Mission beten wollen, das gerade stattfindet. Ich bitte dich, dass du nicht nur mit uns hier, sondern überhaupt auf dem weiten Erdenrund jetzt mit deiner Gemeinde bist. Wir wollen dir auch schon jetzt dafür Danke sagen. Amen. Ich möchte heute mit euch einen Text anschauen, den ihr sicherlich schon kennt. Denn wir haben bereits in der Sabbatschule von Abraham, eigentlich mehr von Isaak und Rebekka, aber auch von Abraham gehört. Ich lade euch ein, mit mir 1. Mose 13 aufzuschlagen. 1. Mose 13, und dort wollen wir heute das gesamte Kapitel lesen. Erste Mose 13 und dort ab Vers 1. Und Abram zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abram war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abram rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abram ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß. Und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Land. Abram war mit seiner Familie aus Haran damals ausgezogen in das verheißene Land. Auch sein Neffe Lot war bei ihm und sie waren als Nomaden reich gesegnet worden. Sie hatten so viel Vieh, dass das Land, das sie durchzogen, es nicht ertragen konnte. Es war nicht genug Weideland da. Aber nun tat sich eine Herausforderung vor ihnen auf. Ihre Hirten stritten. Und das auch zu Recht, weil eben nicht genug Platz war. Und das war nicht das einzige Problem, sondern wie es hier in Vers 7 heißt, auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Land. Es gab noch feindliche Genossen in dieser Gegend. Abraham, oder damals noch Abram, geht die Probleme an. Er erklärt Lot, dass es nun Zeit zu handeln sei, Zeit, sich zu trennen. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 8. Da sprach Abram zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen, trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Jetzt schaut Lot auf, er blickt die schöne Jordanebene und wählt sie. Ein guter Deal für Lot, könnte man meinen. Abram bleibt erstmal in Kanaan. In Vers 12 scheint es mir so, als ob Abram erstmal einfach weiter dort in dem Land wohnt, von wo aus sie sich getrennt hatten. Und sich für ihn erstmal nicht viel verändert. Bis Gott zu ihm spricht. In Vers 12 lesen wir eben, dass Abraham noch im Land Kanaan war. In Vers 13 kommt jetzt schon so eine Fußnote. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Also wir können gleich einordnen, Lot hatte wohl nicht die beste Wahl getroffen. Und dann heißt es in Vers 14, dass sich für Abram auch etwas verändert. Denn der Herr sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue das ganze Land und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Gott spricht hier zu Abram, hebe deine Augen auf. Das ist auch, was Lot zuvor schon getan hatte. Aber Lot hob seine Augen auf und das Nächste, was er sah, nahm er sich. Gottes Anweisung an Abram hier ist etwas anders. Gott sagt, hebe deine Augen auf. Und schaue nach Norden, nach Süden, nach Osten und Westen. Abram sollte von dem, was er gerade tat, aufsehen, aufschauen. Er sollte nicht weiter auf das, was er gerade so vor Augen hatte, was er mittlerweile gewohnt war, darauf sollte er nicht weiter fixiert sein. Er sollte aufblicken. Über den derzeitigen Standort, über seine momentanen Aufgaben hinweg. Er sollte selbst auch mal vielleicht über die Köpfe derjenigen hinwegschauen, die gerade vor ihm waren und mit verschiedenen Anfragen an ihn kamen, mit verschiedenen Bitten und Wünschen. Gott spricht zu Abraham und das Erste, was er sagt, ist, hebe deine Augen auf. Er sollte innehalten und aufschauen. Kann es sein, dass Gott heute eine ähnliche Botschaft für uns hat? Dass wir auch sinngemäß aufschauen sollen? Vielleicht sind wir heute Sabbat, so mal ein Ruhetag in der Woche. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. In unserer heutigen Zeit ist man so viel beschäftigt. Es kann sein, dass man gerade so in Problemen steckt, dass man vom Trubeln des Alltags so überwältigt ist, dass wir überall, wo wir hinschauen, Baustellen sehen. Und gerade dann lädt Gott uns ein, aufzublicken. Dann kann Gottes Botschaft an uns sein, schau auf, hebe deine Augen auf. Vielleicht sind wir niedergeschlagen und wir trotten so mit gesenktem Blick herum, was ja auch schon für sich spricht. Vielleicht ist es uns gerade schwer ums Herz. Und dann ruft dich Gott auf, aufzuschauen. Vielleicht trägst du Schuld mit dir herum. Etwas, was dich die ganze Zeit belastet und du fragst dich, wie kannst du es loswerden? Auch dann lädt dich Gott ein, aufzublicken, aufzuschauen. Nicht wie Lot. Nicht wie einer, der kurz aufschaut und dann sieht, oh, es gibt noch eine bessere Option, die nehme ich mir. Sondern Gott sagt zu Abraham, schau von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Er sollte einen Rundumblick gewinnen. Er sollte Weitsicht gewinnen. Und dann auch beim Aufschauen verweilen. Ein Stück weit verweilen. Gottes damit verbundenes Versprechen war großartig, denn es heißt hier, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Wenn wir das so lesen, dann hätten wir doch an Abrahams Stelle so weit geschaut wie nur möglich. Denn wenn Gott sagt, alles was du siehst, bis zum Horizont, das will ich dir geben, dann schaut man nicht einfach nur so, okay, dann gucke ich mal hier bis zu den nächsten Metern. Gott will mir das geben, sondern Glaube bedeutet dann, wirklich weit zu schauen, so weit, wie es nur geht. Gott sagt, ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, was nicht möglich ist, so soll man auch deinen Samen zählen können. Und dann geht es weiter. Abraham sollte nicht nur bei dem Schauen allein bleiben. Gott sagt, mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Die neue Perspektive war plötzlich mit Arbeit verbunden. Abraham sollte in das, was er gesehen hatte, rein investieren. Er sollte sich mehr damit auseinandersetzen. Er sollte sich nicht mehr nur Sorgen um seine Familie, um deren Wohlergehen und um seine Bediensteten machen, sondern er sollte jetzt neue Weideplätze begutachten, sich mit neuem Land beschäftigen. Welche Aufgaben gibt es, die du vielleicht erstmal zur Seite legen solltest, dass du dich mit dem Neuen, was Gott dir beauftragt, beschäftigen kannst. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, von dem Gott sagt, das hat jetzt Priorität, komm aus deinem bisherigen Trott heraus und tue, was ich dir sage. Ich will dich segnen. Vielleicht hat Gott auch heute eine ähnliche Botschaft an uns wie damals an Abraham. Wir mögen uns fragen, ja und jetzt, was bedeutet denn dieses Aufschauen? wo soll ich denn eigentlich hinschauen? Naja, ich kann nach Afrika schauen, was es da zu tun gibt. Ich kann, wo soll ich denn hinschauen? Nun, es war nicht die einzige Stelle in Abrahams Leben, an der er aufblickte. Lasst uns ein paar Seiten weiter aufschlagen in 1. Mose 18. Denn eines Tages sitzt Abraham wie gewöhnlich vor seinem Zelt. Es ist heiß, deutlich heißer, wesentlich heißer, als wir es jetzt zur Zeit haben. Bestimmt hat er geschwitzt. Vielleicht hat er auch so mit der Hand seine Augen beschattet, dass ihn die Sonne nicht blendete. Aber als er so da sitzt, heißt es, dass er aufblickt. Und da lesen wir in 1. Mose 18 ab Vers 1. Und der Herr erschien ihm, das ist Abraham, bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute. Siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Mal soweit. Wir kennen auch diese Stelle, gehe ich davon aus, oder hoffe ich. Das ist die Stelle, wo drei Personen Abraham erscheinen und Abraham erfährt an diesem Tag, dass er Vater werden wird. Dass sich das Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte, wirklich erfüllen wird. Als Abraham also aufschaut, sieht er diese drei Männer, die ihm die frohe Kunde geben. Und das gibt uns ein bisschen einen Hinweis schon darauf, worauf wir denn schauen sollen, wenn wir aufschauen. Hebräer 12. Lass uns vorher noch ein paar Verse in den Psalmen lesen. Auch dort heißt es, dass jemand aufblickt. Psalm 121, Vers 1 und 2. Psalm 121, Verse 1 und 2. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hier ist auch jemand, der vielleicht ein bisschen niedergedrückt ist und sich jetzt entscheidet, das ist eine aktive Entscheidung, aufzuschauen. Er schaut nicht einfach nur so, wie weit kann ich gucken, was kann ich heute machen, sondern er schaut auf und fragt sich, woher kommt meine Hilfe? In dem Moment, wo er aufschaut, wohlgemerkt, ist sein Problem noch nicht gelöst. Das ist immer noch da. Er sagt, woher kommt meine Hilfe? Ich weiß es nicht. Ich brauche Hilfe. Aber dann erkennt er, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und zwei Psalmen weiter, in Psalm 123, da sagt der Psalmist auch, dass er seine Augen aufhebt. Und zwar heißt es hier, zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Es klingt ganz ähnlich, wie ich erhebe meine Augen, ich schaue auf zu dir. Ich schaue zu Gott. Und dann in Jesaja 51, Vers 6. Jesaja 51, dort Vers 6. Da kommt ein Aufruf an uns. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Das ist interessant. Also hier wird dieser Kontrast gezogen, zum einen aufzuschauen zum Himmel, aber doch auch nicht außer Acht zu lassen, was auf der Erde drunten ist. Warum? Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen. Und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Hier wird buchstäblich auf die Schöpfung verwiesen, den Himmel oben, die Erde unten. Und es sind nicht der Himmel, es ist nicht die Erde, was uns irgendwie weiterhilft, sondern eines bleibt bestehen, das ist mein Heil, Gottes Heil, das wird auf ewig bestehen und seine Gerechtigkeit, die nicht zugrunde gehen wird. Wisst ihr, wir glauben als Adventisten, dass wir in der letzten Zeit leben. Und es ist gut und wichtig, dass wir das glauben. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir die Ereignisse beobachten, die uns bestätigen, dass Jesus bald wiederkommt. Es ist wichtig, dass wir das auch mit anderen teilen, dass wir die Prophetie richtig auslegen und auch glauben, was wir da sagen. Ich will gar kein Aber jetzt hinzufügen, sondern ein Zusatz, dass wir nicht nur dabei bleiben sollen, sondern auch aufschauen sollen. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben, geht es nicht darum, dass wir sehen, oh, in den Nachrichten kommt dieses und jenes und der Antichrist und ach, das kann manchmal alles sehr bedrückend wirken. Aber es heißt dann auch später im Neuen Testament, wenn ihr das alles seht, dann erhebt eure Häupter. Das ist die Zeit, nicht um zu sagen, oh, es wird alles noch viel schlimmer, sondern das ist die Zeit, dass auch wir unsere Augen aufheben und schauen, woher kommt unsere Hilfe. Ja, wir sind in Not. Ja, wir haben Bedrängnis. Ja, wir haben Probleme. Aber vorhin in der Sabbatschule ist es, glaube ich, auch gefallen. Manchmal kommen wir in solche Situationen erst recht, um dann wieder aufzuschauen, um zu erkennen, dass wir Gottes Hilfe brauchen und dass er auch für uns da ist. Wir dürfen aufschauen, erhebt eure Augen, hieß es in Jesaja 51. Und dann heißt es, mein Heil, meine Gerechtigkeit bleiben bestehen. Das ist, was wir sehen dürfen, wenn wir aufschauen. Dass Gottes Erlösung, das ist eigentlich, was hinter dem Wort Heil steckt, Bestand hat. Und auch, jetzt springen wir ins Neue Testament, auch Paulus gibt diesen Ratschlag. Lasst uns Hebräer 12 und dort die Verse 1 bis 3 aufschlagen. Hebräer 12. Hebräer 12 folgt auf das Kapitel von Hebräer 11. Ja, das leuchtet, glaube ich, ein, wenn man zählen kann. Hebräer 11 ist ein sehr bekanntes Kapitel. Worum geht es in Hebräer 11? Genau, die Glaubenshelden. Ja, da wird die Geschichte von all den Patriarchen und später auch den anderen, von den Propheten und Richtern und so weiter, wird erzählt. Es geht um Noah, es geht um Abraham, es geht um Mose. Wir lesen von Jakob, wir lesen aber auch von einem Gideon, von Samuel. Und Paulus selbst sagt, er könnte immer noch weiter erzählen. Aber dann schreibt er, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, in dem. Und jetzt sagt er, was uns Ausdauer schenkt. Ja, es ist manchmal nicht einfach, an Gott festzuhalten. Wir glauben, dass wir in einem großen Kampf stehen. Und die kleinen Kämpfe oder die kleinen Auseinandersetzungen, kleinen Gefechte, mit denen haben wir oft täglich zu kämpfen. Und manchmal steht man in der Gefahr, müde zu werden. Manchmal ist das alles so anstrengend. Aber Paulus sagt uns, dass wir mit Ausdauer in dem Kampf, oder er ermutigt uns, wir sollen mit Ausdauer in dem Kampf laufen. Und zwar sagt er auch, wie wir das schaffen können. In Vers 2 heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also wenn uns im Leben etwas müde machen kann, da gibt es genug. Aber gerade dann heißt es an uns, wir haben eine Lösung, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht den Mut verlieren brauchen, indem wir auf Jesus schauen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte. Wir brauchen sie jetzt nicht aufzuschlagen. Aber als Mose in der Wüste war, eine Geschichte, auf die auch Bezug genommen wird, kurz bevor es heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. In dieser Geschichte von Mose wurde auch etwas erhöht, zu dem man aufschauen sollte. Ich hab schon flüstern gehört, eine bronzene Schlange. Ich habe mich lange Zeit gefragt, warum eine Schlange? Eine Schlange, das verbindet man doch als erstes mit dem Teufel, oder? Also mit Satan im Paradies, die Schlange, die sie verführt hat. Aber diese Schlange, dort an diesem Pfahl, steht dafür, dass die Sünde auch an einem Pfahl hängen müsste. Es geht nicht nur in dem Fall um Jesus selbst, sondern es geht um Jesus als Erlöser, um Jesus, der die Sünde getragen hat. Und dorthin sollten die Menschen aufschauen, um gesund zu werden. Wir dürfen zu Jesus aufschauen. Wir sollen zu Jesus aufschauen, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Jesus unsere Erlösung, Jesus unsere Gerechtigkeit. Hier steckt ganz viel drinnen in den drei Versen aus Hebräer 12. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier wird auf den Glauben Bezug genommen und wenn wir die Definition von Glauben ein Kapitel vorher ansehen, dann heißt es in Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube hat schon etwas mit Schauen zu tun. Wie genau das ist, müssen wir hier noch ein bisschen auseinanderklabaukern. Es geht um Dinge, die man nicht sieht. Tatsachen, die man nicht sieht, aber von denen man überzeugt ist, als ob man sie sehen würde. Es geht schon auch um eine gewisse Blickrichtung. Sie sollten auf die Schlange schauen und glauben, dass sie gesund werden könnten. Sie sollten dem Wort glauben, um gesund zu werden. Wir sollen auch auf Jesus schauen. Von dem es heißt, zurück zu Hebräer 12, Vers 2, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Jesus selbst war einer, der uns ein Vorbild darin geworden ist, aufzuschauen. Jesus selbst ist durch Schwierigkeiten gegangen, durch schwere Zeiten, durch... Wir können uns das nicht vorstellen, was er durchgemacht hat, kurz bevor er ans Kreuz gekommen ist. Und selbst und gerade dann, als er am Kreuz hing, was für Qualen das gewesen sind. Wenn wir darauf schauen, das bedeutet, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ellen White sagt das, ich habe das Zitat jetzt nicht hier, aber Ellen White schreibt an einer Stelle, auf Jesus zu schauen bedeutet, sich mit seinem Leben und seinem Tod zu beschäftigen, darüber nachzudenken. Und wenn wir das tun, dann hilft es uns, über unsere eigenen Probleme hinwegzuschauen, den Weitblick zu gewinnen. Aber Jesus, für Jesus in seiner Situation, als er ans Kreuz gegangen ist, brauchte auch irgendetwas, um aufschauen zu können. Für ihn war es nicht so, dass er sagen konnte, oh, ich schaue jetzt auf das Kreuz und das hilft mir, sondern das war ja gerade das, was ihn quälte. Aber was war es, was Jesus geholfen hat, nicht müde zu werden, nicht aufzugeben, voranzugehen? Wir müssen nicht raten. Hier gibt uns der Paulus schon einen Hinweis, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus hatte eine Freude im Blick. Es gab etwas, worauf er schauen konnte, was ihm geholfen hat, jetzt auch weiterzugehen. Noch weiter, obwohl es für ihn mehr Leid bedeutete. Und was diese Freude war, schlüsselt uns Jesaja in Jesaja 53, Vers 11 genauer auf. In Jesaja 53, das ist auch das Kapitel, ein messianisches Kapitel, ja, wo es eben um Jesu Opfer für uns geht, da heißt es von ihm in Jesaja 53, Vers 11, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Hier ist es ein bisschen unschön mit Lust übersetzt. Er wird seine Lust sehen und die Fülle haben. Was hier indirekt verpackt ist, ist, dass Jesus, hier ist auch... Genau, wir sollten vielleicht noch den Vers 12 dazu lesen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Also, was hier indirekt drin steckt, ist, Jesus hat an uns Menschen gedacht. Hier ist von den vielen, die ihm zum Anteil gegeben werden, die Rede. Hier heißt es in Vers 11, dass er viele gerecht machen wird. Als Jesus am Kreuz hing, hat er nicht aufgegeben, sondern er hat an dich gedacht. Er hat an dich gedacht, er hat an mich gedacht. Und das hat ihm so viel Auftrieb verliehen, dass er weitermachen konnte. Er hat aufgeschaut und er hat die Zukunft gesehen. Und er hat gesehen, dass durch sein Opfer einmal viele Menschen mit ihm in Ewigkeit vereint sein können. Was können wir uns heute mitnehmen? Auch wir dürfen wie ein Abraham aufschauen. Dann, wenn Probleme da sind, dann, wenn vielleicht sich immer so alles im Kreis dreht und der Alltag uns so gefangen nimmt, dass es seinen Sinn verliert, dann lädt uns Gott ein, innezuhalten und aufzuschauen. Wir sollen nicht einfach nur Luftschlösser bauen und Löcher in die Luft schauen, sondern wir dürfen auf Jesus schauen. Weg von uns, hin auf Jesus. Und besonders über sein Leben und über seinen Tod für uns nachdenken. Und wir dürfen noch weiter darüber hinausschauen und sehen, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Was Gott für uns vorbereitet. Was Gott sich für uns wünscht. Etwas, wofür alles gegeben hat, was er konnte. Und auch wenn das jetzt so nach einem Mindset klingt, nach etwas, was wir in unseren Köpfen tun sollen, dann ist es doch etwas, was wir auch, ihr erinnert euch, der Abraham sollte auch agieren, er sollte sich aufmachen, dann ist es doch auch etwas, was wir praktisch unterstützen sollen. Und zwar auf Knien. Wir dürfen darum beten, dass Gott uns hilft, aufzuschauen. Diese Woche war ich in einem Zoom-Meeting, wo es um Erweckung in den Gemeinden ging. Und dann war es so, die Frage, ja, ihr habt das praktiziert, dass ihr jeden Tag um den Heiligen Geist gebetet habt. Und was ist in euren Gemeinden passiert? Könnt ihr davon erzählen? Ich fand es interessant. Ein Freund von mir, der David Niesner, der hat dann erzählt, in unserer Gemeinde ist etwas Erstaunliches passiert und es ist ein Wunder. Ihr glaubt es, also es hört sich vielleicht im ersten Moment nicht so an, aber es ist wirklich ein Wunder. Es gab eine Schwester, die war immer so trübsinnig. Die hatte so viel sich zu beschweren und so viel zu beklagen. Und irgendwie war sie immer so schlecht gelaunt. Aber seit wir angefangen haben zu beten, ist sie wie ausgewechselt. Ich glaube, sie ist mittlerweile geschieden, aber hatte ihren Ex-Mann getroffen, der sie ja gut kennengelernt hatte, schon Jahre zuvor. Und er hat gesagt, sag mal, nimmst du irgendetwas? Du bist so fröhlich. Das hatte das Beten um den Heiligen Geist bewirkt. Und auch ich glaube, wir können uns anstrengen, anders zu denken, mal innezuhalten. Das ist das eine. Aber das andere ist, lasst uns Hilfe von außen dazu nehmen. Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt von Gott. Lasst uns auch darum beten, dass wir aufschauen können, dass wir auf das unseren Blick richten können, was in Gottes Augen für uns wichtig ist. Und dass wir uns mehr Gedanken über Jesus machen. Das ist mein Wunsch für uns alle hier heute. Amen.